Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Sie sind überall, in unserer Kleidung, in unserem Essen, in dem Wasser, das wir trinken, und sie sind in unserem Körper. Die Rede ist von sogenannten Ewigkeitschemikalien.
Wenn die sich über Jahre, Jahrzehnte im Körper ansammeln, dann kann das schon problematisch sein und das Risiko für Leberkrebs erhöhen, die Wahrscheinlichkeit für Fehlgeburten, das Immunsystem wird beeinträchtigt. Also da sind wirklich Folgen in allen möglichen Bereichen.
Mein Kollege Tobias Holub hat für uns herausgefunden, wieso diese Chemikalien heute so weit verbreitet sind und warum sie zunehmend zur Gefahr für unser Leben werden.
Alicia Prager, Julia Sicker, ihr habt vor kurzem in einem großen Artikel recherchiert, dass die schöne blaue Donau, die wir alle so gut kennen, unter der Oberfläche ein sehr großes Problem hat. Alicia, für den Anfang, was habt ihr da herausgefunden? Worum geht es in dieser Recherche?
Ja, also Daten zeigen, dass wir in der Donau unter anderem bereits eine Belastung von sogenannten PFAS-Chemikalien haben oder Ewigkeitschemikalien und dass diese Stoffe in der Donau nachgewiesen werden. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man sich Sorgen machen muss, wenn man in der Donau schwimmen geht, aber es heißt, dass diese Chemikalien schon ganz, ganz weit in unserer Umwelt und auch in unseren Körpern verteilt sind, bis in die Arktis hat man diese Chemikalien gefunden. Und wir haben uns die Donau angeschaut als ein Beispiel, wie weit diese Chemikalien einfach schon verbreitet sind. Und haben uns dann im Zug dieser Recherche auch damit beschäftigt, wer die Unternehmen sind, wo die Fabriken stehen, die diese Chemikalien in Europa herstellen.
Müssen wir uns alles noch im Detail anschauen heute. Alicia, du hast gesagt, man muss sich nicht akut sofort Sorgen machen, aber gerade wie ich dieses Wort Ewigkeitschemikalien zum ersten Mal gehört habe, habe ich doch ein bisschen Angst bekommen, Chemikalien, die einmal in der Umwelt sind und, so wie es klingt, zumindest für immer da sind, also nie wieder weggehen. Julia, du hast dich schon länger mit diesen Ewigkeitschemikalien auseinandergesetzt. Da gibt es auch irgendwie ganz viele verschiedene Begriffe. Was sind denn überhaupt Ewigkeitschemikalien?
Das sind Stoffe, die in sehr vielen verschiedenen Produkten stecken, die wir im Alltag verwenden, weil sie so robust sind und weil sie gleichzeitig wasserabweisend und ölabweisend und auch schmutzabweisend damit sind. Das ist sehr praktisch, wenn man zum Beispiel wasserabweisende Regenmäntel herstellen will und nutzen will oder schmutzabweisende Kleidung, Teppiche, Fastfood-Verpackungen auch, damit sich die Verpackung nicht komplett mit Fett vollsaugt. Ja, verschiedene Elektronikwaren, langanhaltendes Make-up, beschichtete Pfannen, Papierstrohhalme, damit die auch nicht nach einer Minute schon vollgesogen sind. Und diese Ewigkeitschemikalien heißen fachsprachlich per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, bisschen sperrig, deswegen abgekürzt mit PFAS. Und die wurden seit den 1940er Jahren entwickelt. Mittlerweile gibt es tausende verschiedene Stoffe davon, die in diese Gruppe gehören. Und das große Problem daran ist eben, dass sie teilweise erwiesen toxisch sind und fast unzerstörbar. Also sie reichern sich eben, wie die Alice auch gesagt hat, im Laufe unseres Lebens in unseren Körpern an, aber auch in Böden und im Wasser.
Und sind anscheinend wirklich, wirklich weit verbreitet.
Genau.
Aber wie kommen diese Chemikalien jetzt ins Wasser hinein? Du hast gesagt, es geht teilweise um so Dinge wie Strohhalme, die in die Donau fallen können, nehme ich an. Aber es geht auch viel um Industrie. Also was ist da das größte Problem? Wie kommen die PFAS in die Donau?
Also einerseits gibt es eben Unternehmen, die PFAS in ihrer Produktion nutzen. Zum Beispiel eben auch ein Chemiepark in Bayern an der Alz, also einem Zubringerfluss, der in die Donau mündet. Und da sieht man an den Messungen von Wasserproben, dass bestimmte PFAS da in größeren Mengen nachweisbar sind. Das Werk soll auch zugemacht werden in nächster Zeit. Letztendlich werden PFAS aber ganz generell von uns in Flüssen, im Grundwasser und in den Böden verteilt. Und dadurch, dass wir die Produkte nutzen, also zum Beispiel unser Make-up abwaschen, beschichtete Pfannen abspülen, Textilien in die Waschmaschine geben und so weiter, kommt das eben alles in den Wasserkreislauf. Aber auch, weil zum Beispiel Klärschlamm aus Kläranlagen mit PFAS belastet ist. Also Kläranlagen können das normalerweise nicht rausfiltern. Und dieser Klärschlamm wird als Dünger auf Felder ausgebracht. Und so landet das Ganze auch in den Lebensmitteln, in Essen und Trinken, was wir zu uns nehmen.
Hm. Aber gerade wenn diese Chemikalien so extrem weit verbreitet sind, nehme ich an, geht es jetzt nicht nur um diese eine Fabrik, deren Abflüsse schlussendlich in die Donau einfließen. Also das scheint ein sehr, sehr großes und weitreichendes Problem zu sein mit diesen PFAS, oder?
Genau, ja. Also es geht da nicht nur um Belastung in der Donau und in Österreich, sondern auch in anderen Regionen. In Österreich gibt es zum Beispiel auch Beispiele von starken PFAS-Belastungen an Flughäfen und an anderen Orten, wo eben Feuerwehrübungen durchgeführt werden, weil auch im Löschschaum PFAS enthalten sind. Also gerade wenn man irgendwie einen Ölbrand löschen muss und so, ist es natürlich praktisch, diese Eigenschaften. Und das ist eben bekannt, dass es da Verunreinigungen bei den Flughäfen Salzburg und Linz zum Beispiel gibt, was auch teilweise dazu geführt hat, dass da Grundwasser und Hausbrunnen verunreinigt wurden. Und eben auch zum Beispiel, wenn Kläranlagen ihr Wasser nur wenig verdünnt in Gewässer abgeben, sind da die PFAS-Konzentrationen erhöht. Und in der Nähe von Industrieanlagen, die gibt es zum Beispiel in den Benelux-Staaten auch, in Deutschland, Großbritannien, Italien, USA. Also es ist eben ein globales Problem eigentlich.
Und habe ich das vorher richtig verstanden? Das reicht bis in die Arktis, also bis in die entlegensten Winkel unserer Erde?
Ganz genau. Also wir haben einfach keine Filter dafür. Wir können diese kleinen, mobilen Chemikalien nicht davon abhalten, sich komplett über den Globus zu verteilen.
Und welche Folgen hat das jetzt, wenn solche Chemikalien sogar schon in Brunnen, in Trinkwasser teilweise sind? Du hast das vorher schon angesprochen, aber wie gefährlich sind diese PFAS wirklich für Menschen und für die Natur?
Es gibt Studien mit Hinweisen darauf, dass einige von diesen Verbindungen schon in kleinen Mengen gesundheitsgefährdend sind. Also wenn man da jetzt irgendwie ein Glas trinkt, passiert dann natürlich nichts. Aber wenn die sich über Jahre, Jahrzehnte im Körper ansammeln, dann kann das schon problematisch sein. Und zum Beispiel eben das Risiko für Leberkrebs erhöhen, die Wahrscheinlichkeit für Fehlgeburten. Es kann auch zu Entwicklungsstörungen bei Babys kommen. Das Immunsystem wird beeinträchtigt. Also da sind wirklich Folgen in allen möglichen Bereichen. Und eben sie sammeln sich nicht nur im menschlichen Körper, sondern auch in Fischen und in anderen Lebewesen. Und das dürfte eben auch ein Problem in den eh schon belasteten Ökosystemen sein, mit Folgen, die wir heute eigentlich noch gar nicht wirklich abschätzen können.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Alicia, wenn ihr jetzt ganz konkret in der Donau recherchiert habt, dass es da eben eine hohe PFAS-Belastung gibt, kann man die aus der Donau zum Beispiel irgendwie wieder rausfiltern? Ich habe ein schlechtes Gefühl, weil sie Ewigkeitschemikalien heißen, aber gibt es da wirklich gar keine Möglichkeit, das wieder wegzubekommen?
Das ist eben das große Problem, das geht kaum. Man kann die schon zerstören, um PFAS thermisch zu zerlegen, braucht es aber dann so um die 1300 Grad. So zum Vergleich, in unserer Müllverbrennungsanlage hat so 850 Grad. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt Plastik oder Stoffe wegschmeißen, die mit PFAS beschichtet sind und dann in der Müllverbrennungsanlage landet, da bleiben die ganzen Stoffe erhalten, weil die eben nicht zerstört werden, das ist nicht heiß genug. Das heißt also, ja, man kann die zerstören, aber eben nur mit sehr, sehr, sehr heißen Temperaturen, die wir kaum irgendwo anwenden. Also es gibt eben Prozesse, aber es ist eben total energieintensiv und sehr teuer.
Das heißt, wenn wir jetzt auch an die Donau denken, rausfiltern ist extrem schwierig. Die Donau mit 1300 Grad reinigen geht auch nicht. Das heißt, es ist einfach zu schwierig, die irgendwie loszuwerden.
Ja, und deshalb warnen viele eben davor, Chemikalien mit teils noch unbekannten Eigenschaften in so großem Stil in die Umwelt zu entlassen, weil wir uns da ein Problem schaffen, das wir kaum mehr beseitigen können, ohne ganz genau zu wissen, wohin das führt. Und wir haben Hinweise darauf, dass es sehr problematisch sein kann, wie Julia geschildert hat. Und allein so zu den Maßstäben, eine Studie hat gezeigt, dass allein 2020 in Europa mindestens 75.000 Tonnen PFAS-Chemikalien in die Umwelt gelangt sind. Und wir sprechen hier von einem Stoff, der in winzigen, winzigen Mengen schon relevant ist. Also das sind wirklich ganz, ganz große, große Mengen, die da emittiert werden. Und in dieser Zahl ist auch nur die Produktion und die Verarbeitung mitgezählt. Müll ist da noch gar nicht mitgezählt, also Klärschlamm, Altlasten.
Jetzt haben wir gehört, dass das Ganze wirklich ein ganz großes, ein gesellschaftliches Problem ist, auch mit Alltagsprodukten und so weiter. Aber in diesem Fall von der Donau, da dürften doch wirklich diese Industrieunternehmen, von denen wir gehört haben, nochmal eine ganz spezielle Rolle spielen. Und denken die sich denn nichts dabei, solche Stoffe, über die wir anscheinend auch noch viel zu wenig wissen, auch wenn wir wissen, dass sie gefährlich sind, einfach so in unsere Flüsse zu leiten? Ist das erlaubt?
Ja, es gibt kaum Auflagen zu PFAS. Zwei Stoffe aus der PFAS-Familie, PFOA und PFOS, die wurden verboten, aber zu dieser Stoffgruppe zählen mindestens 10.000 verschiedene Einzelstoffe, wobei nicht ganz genau definiert ist, wie viele das jetzt wirklich sind. Und wenn einer verboten wurde, dann ist das in der Vergangenheit oft so passiert, dass dann ein anderer nachgerückt ist. Also es gab dann eine einzelne Regulierung für zum Beispiel PFOS und dann ist ein anderer Stoff nachgerückt, der vielleicht dann am Papier weniger toxische Eigenschaften hat, vielleicht einfach weniger bekannt ist, aber sich dennoch anreichert, also dennoch diese Eigenschaften aus der PFAS-Stoffgruppe hat. Und seitens der Industrie heißt es einfach, dass PFAS super praktisch sind, teilweise sehr schwer zu ersetzen und eben es wahnsinnig schwer ist zu verhindern, dass diese Stoffe dann auch wirklich in die Umwelt kommen. Also man muss sich das nicht so vorstellen, dass eine Industrie jetzt sagt, okay, wir schütten das Wasser, das belastet ist mit PFAS in die Donau, weil es kümmert uns nicht, sondern diese Stoffe sind wahnsinnig mobil und lassen sich ganz schwer aufhalten. Sogar Unternehmen, die versuchen, ihre Wasserstoffkreisläufe, ihre Wertstoffkreisläufe zu schließen, haben große Probleme damit, diese Stoffe wirklich davon abzuhalten, auszutreten, weil sie eben so mobil sind. Man müsste da beim ganzen Produktionsprozess ansetzen. Also solange man mit PFAS produziert, werden die auch in die Umwelt gelangen. Und vielleicht zeigt der Fall auch einfach ganz gut, wie wichtig gesetzliche Regulierungen wären und wie schlecht es funktioniert, einfach nur auf die Verantwortung von Produzenten zu setzen.
Warum ist es denn so schwierig, diese Stoffe auszutauschen gegen was, von dem man weiß, das kann keine Probleme machen, das ist nicht gefährlich oder giftig?
Das Problem ist, dass es oft ersetzt wird durch Stoffe, für die jetzt eben noch nicht so eine starke Regulierung ist und die noch nicht so stark erforscht sind. Da muss dann quasi erst im Laufe der nächsten Jahre festgestellt werden, wie toxisch sind die wirklich. Dann dauert es wieder, bis da vielleicht Regulierungen geschaffen werden. Und in der Zwischenzeit können Unternehmen das quasi einfach nutzen, weil es eben praktisch und noch unreguliert ist. Deswegen eben steht zur Debatte da, gleich eine komplette Stoffgruppe einzuschränken, auch mit allen möglichen anderen Stoffen, die da erst noch erfunden werden sozusagen.
Ein konkretes Beispiel, das ich ganz interessant fand, weil ich davon noch nie was gehört habe, aber schon sehr weit gegangen ist, zum Beispiel im professionellen Skisport, ist seit diesem Jahr Skiwachs, in dem PFAS vorkommt, verboten. Mhm. Das war eine Entscheidung von der FIS und eine norwegische Skirennfahrerin ist deswegen vergangenen Oktober auch disqualifiziert worden, weil in dem Skibelag PFAS enthalten war. Und zum Beispiel jetzt im Skiwachs gibt es gute Alternativen. Also es gibt einfach schon viele Anwendungsprozesse, wo man es schon ersetzen könnte. Es ist dann auch eine Frage der Regulierung sozusagen.
Ja, aber habe ich das vorher richtig verstanden, dass schon im Raum steht, dass es da strengere Verbote geben könnte?
Genau, es gibt 5 EU-Staaten, Deutschland, Dänemark, die Niederlande, Norwegen und Schweden, die einen Antrag bei der Europäischen Chemieagentur eingereicht haben, die den Einsatz aller PFAS ganz stark einschränken möchte. Und das ist wirklich eine große Nummer. Das war das allererste Mal, dass so eine ganze Stoffgruppe von PFAS so stark eingeschränkt wird. Und derzeit prüft die Chemieagentur diesen Antrag und dann geht es weiter zur EU-Kommission, die dann auf Grundlage von den Ergebnissen von der Agentur einen Gesetzesvorschlag machen könnte. Also diese Debatte ist im Rollen und PFAS ist in vielen Staaten schon ein größeres Thema als bei uns. Zum Beispiel in Belgien, dort ist eine Gemeinde zum Beispiel so betroffen, dass Menschen dort gesagt wurde, sie sollen kein lokal angebautes Gemüse oder Obst mehr essen, weil das zu stark belastet ist mittlerweile.
Weil es dort auch eine Fabrik gegeben hat, die solche PFAS ausschüttet.
Genau, ja. Und auch bei uns wird man in Zukunft wohl immer mehr von PFAS hören.
Aber diese Regulierungen, ist das was, was morgen schon in Kraft treten könnte oder reden wir da von sehr langen Zeiträumen?
Das dauert noch. Also auch bis die Einschätzung von der Chemieagentur kommt, das wird noch mehrere Monate dauern auf jeden Fall. Und das sind lange, lange Prozesse, in denen dann jetzt erst diskutiert wird, welche Anwendungsgebiete da ausgenommen werden, welche Industrien besonders betroffen sind, wer sich umstellen muss. Das kommt jetzt erst auf die politische Ebene langsam. Jetzt ist es noch eher in der wissenschaftlichen Bewertung und da werden wir noch viel davon hören in nächster Zeit.
Zumindest wird mal darüber gesprochen. Aber was mir noch nicht ganz aus dem Kopf geht, eine Sache, die du vorher gesagt hast, Julia, dass diese PFAS-Chemikalien ja in ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen drinnen sind. Also nicht nur von der Industrie ausgestoßen werden, sondern auch in Make-up, in Essensverpackungen, in Papierstrohhalmen verwendet werden. Heißt das, dass ich jetzt als Verbraucher, der eben sein Getränk mit Papierstrohhalm trinkt, auch was tun könnte gegen diese PFAS? Dass ich sage, ich verwende jetzt auch keine Papierstrohhalme mehr, weil ich nicht will, dass die irgendwie in die Umwelt kommen, schlussendlich durch den Müll?
Ja, also man kann schon darauf achten, dass man zum Beispiel Produkte nutzt, die wahrscheinlich keine PFAS beinhalten oder auch ganz konkret, wenn man irgendwie über Apps schaut, welche Inhaltsstoffe, weiß nicht, das Make-up und irgendwelche Pflegeprodukte oder mein Regenmantel enthalten. Aber das Problem ist, dass es einfach extrem schwierig zu vermeiden ist, selbst wenn man zu Hause irgendwie alles umstellt und kein Sofa, Teppiche, Pfannen verwendet, wo das drin sein könnte. Ganz einfach, weil man das trotzdem über die Lebensmittel, übers Wasser die ganze Zeit zu sich nimmt. Und deswegen sagen Fachleute, dass es da sehr wichtig wäre, da gesetzlich über Regelungen dafür zu sorgen, dass die Stoffgruppe weitgehend verboten wird und man eben sorgfältig auswählen muss, ob und in welchen Bereichen sie als absolut unverzichtbar angesehen wird, weil sonst ist es de facto im Alltag sehr schwierig zu vermeiden.
Das heißt, am Ende sind die großen Player, die was ändern müssten, die Unternehmen, die Industrie und so weiter?
Genau, ja, basierend auf eben EU-Richtlinien beispielsweise, ja.
Da haben wir ja vorher schon gehört, solange es die Möglichkeit gibt, diese Chemikalien zu verwenden, solange sie günstig sind, solange sie gute Gewinne versprechen, trotz hoher Gefahren, werden sie wahrscheinlich verwendet. Umso spannender, welche Regulierungen da in nächster Zeit kommen könnten für diese sehr spannenden Ewigkeitschemikalien. Ein Begriff, den ich noch nicht oft gehört habe, von dem ich nicht viel gewusst habe und bei dem ich sehr dankbar bin, dass ihr mich heute aufgeklärt habt und auch für eure Recherche über die vergiftete Donau mit PFAS-Chemikalien. Danke euch beiden, Alicia Prager und Julia Sicker.
Danke dir.
Danke auch, sehr gern.
Danke auch dir, Tobias Holub, für diese spannende Folge. Bei uns geht es jetzt gleich weiter mit dem Meldungsüberblick. Da sprechen wir unter anderem über ein neues Messertrageverbotsgesetz, das in Österreich kommen soll. Wenn Sie uns bis dahin schon mal unterstützen wollen, dann machen Sie das über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und noch ein Hinweis in eigener Sache, falls Sie Thema des Tages einmal live erleben möchten, dann können Sie das tun und zwar am 4. Mai um 19 Uhr. Da wird Thema des Tages live aufgezeichnet werden in Innsbruck im Leopoldsaal der Theologie im Rahmen des Journalismusfest Innsbruck. Der Eintritt ist frei. Das Thema wird lauten, droht der dritte Weltkrieg. Spannend wird es also allemal. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1-Giganetz.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Klimaschutz kostet Geld. Viel Geld. Uneinigkeit darüber, von wem die Kosten getragen werden müssen, ist ein zentraler Hemmschuh beim Ausstieg aus fossiler Energie. Das Fatale daran, das Klima nicht zu schützen, kostet noch viel, viel mehr Geld, als bisher angenommen wurde. Eine aktuelle Studie vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung zeigt, die globale Wirtschaft wird als Folge unserer bisherigen Emissionen bis 2049 fast ein Fünftel des weltweiten Einkommens verlieren. Insgesamt würden die weltweiten jährlichen Schäden auf 36 Billionen Euro geschätzt. 36 Billionen Euro. Das bedeutet, bis Mitte des Jahrhunderts sind die Schäden bereits 6-mal höher als die Kosten, die es brauchen würde, um die Klimaerwärmung auf 2 Grad einzudämmen, wodurch viele Folgeschäden abgewendet werden könnten. Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass nahezu alle Länder betroffen sind, auch reiche Länder wie Deutschland oder Österreich, die derzeit noch vergleichsweise kühl sind. Denn die Einkommensrückgänge ergeben sich aus Auswirkungen des Klimawandels auf verschiedene Aspekte, die für das Wirtschaftswachstum relevant sind, wie zum Beispiel die landwirtschaftlichen Erträge, Arbeitsproduktivität oder Infrastruktur. Kurzum, auch aus rein wirtschaftlichen Gründen wäre es also ein Irrsinn, nicht alles in unserer Macht Stehende zu tun, die zunehmende Klimaerwärmung zu stoppen. Zweitens, apropos Kosten. Die Inflation in Österreich ist im März stagniert und liegt bei 4,1%. Die positive Nachricht, aktuell sehen wir bei Lebensmitteln und in der Gastronomie einen geringeren Preisauftrieb als in den Vormonaten. Aber die Strom- und Treibstoffpreise wirken sich im Jahresvergleich nicht mehr preisdämpfend aus, sondern moderat preistreibend. Wie im Thema des Tages bereits besprochen, ist Österreich EU-Spitzenreiter beim Anstieg der Gaspreise, auch weil Österreich immer noch an Russlands Gashahn hängt. Und drittens, Innenminister Gerhard Karner hat einen Entwurf für ein Messertrageverbotsgesetz vorgelegt. Bis dato können die Behörden nur an bestimmten Orten Waffenverbotszonen erlassen, zuletzt etwa beim Räumerplatz in Wien Favoriten. Im Gesetzesentwurf wird das Tragen aller Arten von Messern, bis auf einige Ausnahmen, im Ortsgebiet, in bebauten Gebieten, in Park- und Sportanlagen, in Freizeitparks bei Veranstaltungen, in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen verboten. Eine Zuwiderhandlung stellt eine Verwaltungsübertretung dar, die mit einer Geldstrafe von bis zu 3.600 Euro oder mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 6 Wochen sanktioniert werden kann. Nicht verboten ist jedoch der Transport eines Messers von einem Ort zum anderen, sofern dieses nicht griffbereit ist. Auch Inhaber einer Waffenbesitzkarte sowie Personen, die Schusswaffen führen dürfen, zum Beispiel Jäger oder militärische Bundesheerangehörige, sind von der neuen Regelung ausgenommen. Das Ziel sei laut Innenminister Karner, Menschen vor Gefahren zu schützen und Gewalttäter durch effiziente Polizeibefugnisse aus dem Verkehr ziehen zu können. Alles Weitere dazu lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Dort finden Sie auch alle aktuellen Updates zum Weltgeschehen. Und wenn Sie noch mehr Podcasts vom Standard hören wollen, dann empfehle ich Ihnen unseren Schwester-Podcast Rätsel der Wissenschaft. Der beschäftigt sich in der aktuellen Folge mit der Frage, was passiert, wenn der Golfstrom kippt? Denn die Meeresströmung im Atlantik ist ein wichtiger Teil des Klimasystems, der sich allerdings verändert, was verheerende Folgen haben kann. Rätsel der Wissenschaft finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback haben zu unseren Podcasts, dann schicken Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at. Falls Sie uns unterstützen wollen, dann tun Sie das gerne über eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl oder erzählen Sie Ihren Freunden und Bekannten von uns. Diese Folge gestaltet hat Tobias Holub. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören, Baba, und bis zum nächsten Mal.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1-Giganetz.